Hallo und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Abend unserer Vortragsreihe Globale Krise Hoffnung finden. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir haben gestern gesehen, dass die Menschheit hoffnungslos verloren ist. Wir sind in Sünde gefallen und können selbst nicht mehr aus dieser Sünde rauskommen. Wir brauchen Hilfe von außen. Jesus bietet uns diese Hilfe an. Als er auf die Erde kam, ist er für uns am Kreuz gestorben, weil wir gesündigt haben. Jetzt können wir zu ihm kommen, ihn als unseren persönlichen Retter annehmen, unsere Sünden bekennen und er wird sie vergeben. Das ist eine unglaublich gute Botschaft, eine richtig, richtig frohe Nachricht. Doch Jesus bleibt auch nicht stehen, dass er uns immer wieder vergibt, was wir falsch gemacht haben. Er will uns auch für die Zukunft verändern. Er will, dass wir ein glücklicheres Leben haben. Er will uns Werte vermitteln, die uns glücklicher machen, die uns einfach zu angenehmeren Menschen machen. Das ist das, worum es heute gehen wird in dem Vortrag. Beim Gesundheitsvortrag geht es um Bewegung und ich musste heute, während ich in der Sonne saß, an die ganzen Gesundheitstipps denken von dem Thema, das wir über die Sonne hatten, über das Licht. Habe ganz viel Vitamin D getankt und bin heute ganz glücklich deswegen. Okay, einen schönen Abend Ihnen.
Genau, ich darf wieder eure Aufmerksamkeit oder Ihre Aufmerksamkeit haben. Und gestern ging es um Nahrung und ich habe da über einige Vitamine, Nährstoffe erzählt. Ich habe aber ein Vitamin vergessen, ein ganz wichtiges Vitamin und über den möchte ich Ihnen heute erzählen. Ein Vitamin B13, hat jemand schon gehört was davon? Vitamin B13. Das Einzigartige an diesem Vitamin ist, dass Sie diesen in keiner Kapsel finden, was Sie bei anderen Vitaminen doch finden können, und in keinen Nahrungsergänzungsmitteln. Ja? Dieser Vitamin B heißt Bewegung. Genau, also heute geht es um die Bewegung. Und das ist wirklich eine Sache, die in unserem Leben Wunder wirken kann. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die für unsere Gesundheit viel beitragen kann. Der Mensch besitzt sondern 656 Muskeln und sie warten täglich darauf, bewegt und trainiert zu werden. Ja, und es ist die Frage, wie viele Muskeln betätigen wir täglich? Man sagt, dass so ab dem 30., 40. Lebensjahr bis zum 70., 80. Lebensjahr etwa bis zu 15-20% die Muskulatur in unserem Körper abnimmt. Das heißt, wenn wir nicht trainieren, dann werden wir richtig schwach und müde und sterben dann auch irgendwann. Genau. Ich möchte Ihnen auch heute so ein paar Studien erwähnen, die sehr interessant sind. Zum Beispiel in einer Studie heißt es, von 2008 allerdings, dass 40% der europäischen Bevölkerung ist bewegungsinaktiv. 40%, also fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist bewegungsinaktiv. 30 bewegen sich unzureichend und nur 30 kommen zumindest dreimal pro Woche durch sportliche Bewegung ins Schwitzen. Also jeder Dritte, der hier sitzt, laut der Studie, bewegt sich zu wenig, unausreichend. Ja? Und deswegen hat man auch viele Krankheiten oder Probleme, die damit zu tun haben. Ellen White hat schon vor über 100 Jahren etwas Interessantes gesagt. Es sterben mehr Menschen aus Mangel an körperlicher Bewegung als an Überanstrengung. Bewegungsmangel ist die Ursache vieler Krankheiten. Spannend, oder? Schon damals starben viele mehr Menschen an dem Mangel an der Bewegung als an der Überanstrengung. Und ich glaube, wir alle haben so ein bisschen Angst, uns zu überanstrengen, ja, zu viel von uns selber zu erwarten und fallen vielleicht in die Passivität. Genau, was bewirkt denn die Bewegung in unserem Leben? Ich werde jetzt einfach hier ganz schnell durchgehen. Es sind ganz viele Sachen. Senkt hohen Blutdruck, verbessert die Durchblutung, verbessert den Fett- und Cholesterinstoffwechsel, senkt den Ruhepuls, steigert Energie und Ausdauer, dadurch auch gesteigertes Wohlbefinden, baut Stress ab und verbessert die Funktion des vegetativen Nervensystems. Also Stressabbau, das kann man direkt nach der körperlichen Betätigung spüren und merken. stoppt Gehirnschwund und verbessert kognitive Leistung, reduziert das Risiko, im Alter dement zu werden, ist eine wertvolle Hilfe in der Depressionsbewältigung, verbessert die Qualität des Schlafs, fördert die Appetit- und Gewichtskontrolle. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Das kann ich bestätigen, wenn ich regelmäßig mich körperlich bewege, dann habe ich auch besseres Gefühl, wie viel Schlaf ich brauche, wie viel Ernährung ich brauche. Wenn ich das nicht tue, dann gerät es aus Kontrolle. Ja, das ist ganz, ganz interessante Sache. Wir haben über Schlaf und Ernährung schon gesprochen und hier kommt Bewegung als ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn man alles richtig macht, ja, wenn man sich in der Ernährung auskennt und stundenlang in der Küche verbringt und nur die besten Gerichte macht, die gesündesten Gerichte, aber sich nicht genügend bewegt, dann erreicht man 50% der Leistung oder dessen, was man erreichen könnte, nicht. Und das ist halt schade. Deswegen Bewegung ganz, ganz wichtig. Stärkt die Funktion der Immunabwehr, besserer Krebsschutz, reguliert besser den Zuckerhaushalt und erhöht die Insulinsensitivität. Stärkt Knochen und Muskeln und erhält Knorpelgewebe gesund. Also viele Sachen, was durch Bewegung in unserem Leben erreicht werden kann. Genau, auch hier in diesem Bereich kann man sehr viel reden, wie auch über Ernährung, aber ich versuche das auf das auf den wichtigen Nenner zu bringen. Wie verhält es sich zwischen Stress und Bewegung? Wenn man sich bewegt, fördert das Synthese von Serotonin und das ist der Glückshormon. Und deswegen spürt man oft nach, wer von Ihnen regelmäßig Bewegung macht, sportliche Aktivitäten, merkt man, dass man danach sich sehr gut fühlt. Ja, es ist nichts anderes als Hormonausschüttung. Man fühlt sich einfach besser. Und je regelmäßiger man das macht, umso besser fühlt man sich. Und hier gibt es auch aerobes, anaerobes Training. Genau, also Krafttraining, zum Beispiel im Fitnessstudio, so Gewicht erheben, das wäre anaerobes Training. Und es wird empfohlen, ja, für die bessere Gesundheit aerobes Training zu machen. Das heißt jetzt in einem Wort Ausdauersportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Wandern gehen, solche Sachen. Genau, reduziert die Stressreaktion, wenn man aerobes Training macht, steigert Lebensqualität, senkt Herzrate und Blutdruck, das ist halt alles, was mit dem Stress zusammenhängt und steigert die psychische und mentale Gesundheit. Genau, aerobes Training ist eigentlich das Training, in zwei Sätzen zusammengefasst, wenn man ausreichend Sauerstoff, also wenn der Körper genauso Sauerstoff bekommt, wie viel er braucht und verbraucht. Ja? Bei dem Anaeroben, wenn man Gewicht erhebt, ist das nicht der Fall. Deswegen ist dieses Training für unsere Gesundheit langfristig gesehen effektiver. Ja? Heißt aber nicht, dass anaerobes Training falsch wäre, nein, aber es ist zu empfehlen, auch aerobes Training genügend zu haben. Genau, man findet Einklang von Seele und Geist. Gedanken werden beruhigt, Kreativität angeregt, Abbau von schädigenden Substanzen aus der Stressreaktion. Das erreicht man durch die aerobe Bewegung, durch aerobes Training. Also was ist so die Empfehlung von Experten? Mindestens dreimal die Woche 15 bis 30 Minuten. Ja, das ist halt so das Mindeste. Wenn jemand jetzt damit anfangen möchte, dann sollte man schon so viel machen. Ideal ist natürlich täglich eine Stunde. Also wer täglich eine Stunde entweder schnell geht oder schwimmt oder Rad fährt oder joggen geht, das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Was sich dazwischen bewegt, ist auch sehr gut. Ja, aber das Mindeste sollte so 30 Minuten dreimal die Woche sein. Ist auch die Empfehlung, wer jetzt über 35 ist und erst damit anfängt, sich zu bewegen, intensiv zu bewegen, sollte man eigentlich auch beim Arzt Genehmigung holen, wobei das ist wahrscheinlich eher auf die Fälle zutritt, wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht Übergewicht hat oder irgendwelche Knieprobleme oder so, dann wäre es sinnvoll, da zu fragen. Genau, ist auch die Frage, welche Sportart zu mir passt. Ich treibe Sport oder bewege mich auch, seit ich klein bin. Das ist für mich kein Problem, mich überwinden zu müssen. Und trotzdem ist es wichtig, das zu finden, was einem Spaß macht. Ja? So Klassiker ist Joggen. Wenn jemand sagt, du brauchst mehr Bewegung, also möglichst morgen früh aufstehen und eine Stunde joggen gehen. Und wahrscheinlich die wenigsten haben Spaß oder Freude daran. Deswegen ist es wichtig, die Art der Bewegung zu finden, die mir passt, die mir Freude macht. Und hier möchte ich bewusst über Bewegung sprechen und nicht Sport, ja, weil Sport bei manchen so negativ assoziiert wird. Sport ist Mord, solche Sätze tauchen dann irgendwann auf. Ja. Daher Bewegung. Und ich empfehle Ihnen, einfach mal zu lernen, an der Bewegung Freude zu haben. Welche Art auch immer das ist. Also alles, was mich mit meinen Füßen bewegt oder im Wasser bewegt, also bitte kein Bus oder Auto oder LKW oder Motorrad, das sind auch Bewegungsmittel, helfen mir aber nicht. Mein Bruder fährt Motorrad und sagt, es ist auch ein Sport, aber ich glaube, das ist, hilft nicht so sehr für mein Wohlbefinden. Genau, einfach mal sich zu fragen, bin ich ein Teammensch oder bin ich ein Einzelgänger? Genau, davon hängt auch ab, was ich mache. Was erhoffe ich mir durch die Aktivität? Wie viel Zeit will ich da wirklich investieren? Was wäre der perfekte Ort für meine Aktivität? Also in der Halle, draußen, bin ich jetzt vom Wetter sehr abhängig und dann im Winter gar nicht rausgehen kann oder so, wenn ich joggen möchte und dann lieber vielleicht ins Schwimmbad gehe. Einfach mal solche Fragen sich zu stellen. Was passt zu meinem Körper am besten? Wer wenig Zeit hat, also wer beruflich sehr gestresst ist, gibt es eine Trainingsart und heißt Intervalltraining. Für die Menschen ist es zu empfehlen. Das heißt, man wechselt zwischen Anstrengungs- und Entspannungsphase und zwar im bestimmten Puls. Also es wird dann, ich werde das jetzt nicht sagen, aber wenn es Sie interessieren würde, können Sie zum Arzt gehen oder sich im Internet informieren. Das heißt, man erreicht Maximalpuls, ja, für diesen Intervalltraining, also maximale Grenze und minimale Grenze. Maximale liegt bei 80% meines möglichen Pulshöhe, ja, und dann abgezogen 20 Pulsschläge. Also bei mir wären das jetzt etwa zwischen 145 und 165 Schlägen. Also in diesem Limit muss ich mich dann bewegen und dann Anspannungsphase, wo ich dann das Höchste erreiche und dann Entspannungsphase bis auf das Unterste gehe. Wenn man das wiederholt, ja, kann man in kürzester Zeit sehr hohe Leistung erreichen. Ja, das bringt dann sehr viel meinem Körper. Ja. Und auf die Dauer wird mein Puls sich niedrig halten. Genau. Was auch sehr gut ist, wer Gartenarbeit liebt, der hat schon viel getan, ja, viel für eigene Gesundheit getan, ist natürlich die Frage, ob das regelmäßig ist und auch im Winter der Fall ist. Ja. Genau, auf einen Satz gebracht, gönnen Sie sich möglichst täglich, aber mindestens dreimal die Woche 30 bis 60 Minuten intensive aerobe Bewegung und haben Sie viel Spaß dabei.
Mein Herz ist so voll, mein Herz ist so voll Dank, mein Herz ist so voll Dank zu dir, mein Gott, weil du mich beschenkst, so überreich beschenkst, mein Herz ist so voll Dank zu dir, mein Gott. Mein Herz ist so voll, mein Herz ist so voll Dank, mein Herz ist so voll Dank zu dir, mein Gott, weil du mich beschenkst, so überreich beschenkst, mein Herz ist so voll Dank zu dir, mein Gott. Amen.
Ist Ihr Herz auch voller Dank zu Gott? Ich schaue gerade mal so in die Gesichter. Ja oder nein? Manchmal fällt es uns schwer, so diesen Dank rauszulassen und auszudrücken. Aber ich glaube, dass wir in der Zeit, wo wir hier zusammen waren, in den Abenden, wo wir hier gemeinsam Gottes Wort studiert haben, schon erlebt haben und gesehen haben, wie dankbar wir Gott sein können. Nicht nur dafür, dass heute wieder so schön die Sonne geschienen hat und dafür, dass wir uns heute wieder satt essen durften und dass wir hier sein können und für so viele, viele Dinge, sondern für das, dass er alles investiert hat für uns. Dass er alles gegeben hat, damit wir leben können. Und dass er uns beschenkt mit einer wunderschönen Zukunft, mit einer wunderschönen Hoffnung. Dass er uns deutlich macht, das Beste kommt noch. Erinnerten Sie sich, das Beste kommt noch. Darauf warten wir. Heute heißt das Thema Werte fürs Leben, die 10 Positionslichter Gottes. Und ich möchte mit Ihnen heute der Frage nachgehen, welche Bedeutung haben die Gebote Gottes heute für unser Leben? Sind sie heute noch gültig? Sind sie heute noch verbindlich? Wie stehen wir zu den Geboten Gottes? Was bedeuten sie für uns? Stellen Sie sich vor, die Regierung sagt für morgen alle jemals erlassenen Gesetze in Deutschland ab. Erklärt alle Gesetze, die es jemals in Deutschland gegeben hat, für ungültig. Keiner ist mehr an irgendwelche Regeln gebunden. Was würde passieren? Chaos. Natürlich, das absolute Chaos würde ausbrechen. Anarchie. Jemand ärgert sich über seinen Nachbarn. Er geht hin und erschießt ihn. Einem anderen gefällt die neue Digitalkamera im Geschäft. Er geht rein und holt sie sich. Die Frau des Arbeitskollegen ist von einem anderen Mann entführt worden, weil er schon immer genau solch eine Frau haben wollte. Der Verkehr würde zusammenbrechen, weil keine Ampel mehr funktioniert, keine Verkehrszeichen mehr gelten, keine Verkehrsregeln mehr, alles würde zusammenbrechen. Das Eigentum wäre nicht mehr sicher, weil jeder sich einfach bei dem anderen nach Belieben bedienen darf. In kurzer Zeit hätten wir kriegsähnliche Zustände. Und die Polizei könnte nicht eingreifen, denn sie haben keine Handhabe. Da, wo es keine Gesetze gibt, kann man auch keine Gesetze übertreten, oder? Also wenn Diebstahl nicht verboten ist in einem Land, und da gibt es Diebe und die Polizei kommt und sagt, sie haben das gestohlen. Hä? Das ist nicht verboten. Es könnte niemand zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist der Grund, warum alle Regierungen Gesetze haben. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Grenzen. Dann kann jeder tun, was er gerade will und was er gerade so für richtig hält. Würden Sie gerne in so einem Land leben, wo es keine Gesetze gibt? Ich nicht. Es wäre ein Land voller Angst, voller Misstrauen. Wir wären Gefangene unserer eigenen sogenannten Freiheit. Und so wie jedes Land Gesetze hat, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu regeln, das Zusammenleben so zu regeln, dass es gut ist, genauso hat auch Gottes Regierung ein Gesetz, das uns sagt, was richtig und was falsch ist. Gottes moralischer Standard für unser Leben. Und das heißt die 10 Gebote. Stellen Sie sich vor, wie anders die Welt aussehen würde, wenn jeder sich an das Gebot, du sollst nicht töten, halten würde. Wie viel Schmerz, wie viel Leid würde verhindert werden, wenn alle Menschen wenigstens dieses eine Gebot beachten würden? Oder denken wir an, du sollst nicht stehlen, Sofort hätten wir eine bessere Welt. Wir bräuchten nichts mehr abschließen, nichts mehr anketten. Unsere mittlere Tochter, die hat in Salzburg studiert, ich glaube, 3 Fahrräder wurden gestohlen. Und es waren noch nicht mal Fahrräder, wo wir sagen würden, wow, das sind so richtig High-End-Tech, was weiß ich, Fahrräder, sondern es waren alte Schrottbeulen teilweise, gestohlen. Wenn jeder sich an dieses Gebot halten würde, du sollst nicht stehlen, wow, mit was für einer Sicherheit könnten wir leben? Ich bräuchte mein Auto nicht abschließen, ich bräuchte meine Haustür nicht abschließen, nichts, ich bräuchte nichts sichern, weil ich wüsste, jeder hält sich an dieses Gebot. Was für eine Erleichterung. Oder wie sieht es mit dem Gebot aus, du sollst nicht Ehe brechen? Wer von Ihnen kennt nicht Menschen, deren Leben zerstört worden ist oder die verletzt worden sind, weil Menschen dieses Gebot übertreten haben? Stellen wir uns vor, wie anders unsere Welt aussehen würde, wenn wenigstens diese 3 Gebote beachtet werden würden, von allen Menschen, überall. Hätten wir nicht eine bessere Welt? Natürlich, sie wäre besser, sie wäre sicher, wir würden uns wohler fühlen. Und bedenken wir, dass es noch 7 weitere Gebote gibt. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben, damit sie für uns als universaler, zeitloser moralischer Kodex gelten soll, an den sich jeder halten soll. Und er sagte zu seinem Volk in biblischer Zeit, dass sie seine Gebote halten sollen, damit es ihnen gut geht. Ich habe hier diesen Bibeltext aus 5. Mose 10, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohl gehe. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott sagt uns, dass wir sein Gesetz befolgen sollen, weil er der Schöpfer des Lebens ist und weil er genau weiß, was zu unserem Besten dient. Und deshalb hat er uns seine Gebote gegeben, nicht um uns irgendwie einzuschränken, sondern um unser Leben zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir können unser Leben nicht genießen ohne sein Gesetz. Das ist genauso, wie wenn ein Ingenieur ein Fahrzeug entwirft. Stellen wir uns vor, ein Auto. Und dieses Auto hat eine Bedienungsanleitung und es ist gut, sich an die Bedienungsanleitung zu halten, oder? Ich weiß, die junge Generation liest keine Bedienungsanleitung mehr. Und bei einem Handy oder Smartphone ist es auch gar nicht so dramatisch. Aber wenn ich ein Auto habe und zur Tankstelle fahre und es ist ein Diesel, oder sagen wir umgekehrt, ich muss super rein tanken, aber ich schaue auf die Preise und sage, oh, super, ist ja viel zu teuer. Ich spare mir lieber 20 Cent pro Liter, ich tanke Diesel rein. Es wird schon funktionieren. Was passiert? Ich komme nicht sehr weit. Irgendwann bleibt das Auto stehen und hat wahrscheinlich irgendwie einen Motorschaden. Also schon in so kleinen alltäglichen Dingen ist es gut, sich an die Vorgaben des Erfinders einer Sache zu halten. Wie viel mehr an die Vorgaben Gottes, der Erfinder des Lebens ist. Er ist der Erfinder des Lebens, er weiß, wie die Menschen funktionieren. Er hat uns geschaffen, er hat uns als soziale Wesen geschaffen, er kennt uns durch und durch und er weiß, was wir brauchen, damit unser Leben wirklich glücklich ist. Und deshalb sagt er, halte dich an meine Gebote, damit es dir gut geht. Wenn Eltern ihrem Kind sagen, mein liebes Kind, spiel nicht mit den Streichhölzern. Haben die Eltern dann einen guten Grund dazu? Haben sie damit nicht einfach das Wohl ihres Kindes im Auge? Sind Eltern hart und tyrannisch, weil sie ihrem Kind verbieten, mit dem Feuer zu spielen? Oder ein anderes Beispiel. Wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, Papa, ich habe so Lust auf Gummibärchen. Bitte gib mir Gummibärchen. Und ich sage, hast du Hunger? Ja, dann hier hast du ein Kilo Gummibärchen. Machen Sie das so mit Ihren Kindern? Haben Sie das so gemacht mit Ihren Kindern? Wir nicht. Warum nicht? Weil wir Tyrannen sind? Despoten, die unsere Kinder unterdrücken und sagen, du bekommst jetzt kein Kilo Gummibärchen. Du liebst mich nicht. Nein. Gerade weil ich sie liebe, gebe ich ihnen nicht alles, was sie wollen. Gerade weil ich sie liebe, setze ich einen Zaun um sie herum, um sie zu schützen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn Gott seine Gebote gibt, dann möchte er uns schützen, dann möchte er uns einen sicheren Rahmen geben, in dem wir leben können, in dem unser Leben zur vollen Entfaltung kommen kann. Genauso wie Eltern das Gute für ihr Kind wollen, genauso ist es auch mit dem Gesetz Gottes. Er gebietet uns zu gehorchen, weil es uns zum Besten dient. Manche Menschen denken, sie brauchen die Vorgaben Gottes nicht. Und für ihr Leben basteln sie sich dann ihre eigenen Werte und ihre eigenen Vorstellungen zusammen von dem, was richtig und falsch ist. Das Problem ist dabei aber, dass wir alle von Natur aus selbstsüchtig und verdorben sind. Wir haben das schon gesehen. Und hier der Prophet Jeremia sagt es: Nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Und dann bekommen wir die Botschaft: Höre auf dein Herz. Folge deinem Herzen. Ich möchte nicht meinem Herzen folgen. Denn wenn mein Herz tatsächlich so ist, und es ist so, wie es hier beschrieben steht, hinterhältig und verschlagen, dann kann ich mich nicht auf die Eingaben meines Herzens, meine eigenen Gedanken verlassen. Ich brauche eine Instanz von außen, um zu erkennen, was richtig und falsch ist. Oder hier, Sprüche 28, Vers 26, wer auf sein Herz vertraut, der ist ein Tor. Und damit ist nicht ein Fußballtor gemeint, sondern Tor heißt, der ist ein Narr, ein Dummkopf. Wer auf sein eigenes Herz vertraut, der ist ein Dummkopf. Warum? Weil es in die falsche Richtung geht. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle verdorben sind. Und das ist der Grund, warum wir uns selbst nicht trauen können, wenn es darum geht, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Hier in 5. Mose heißt es, ihr dürft es nicht mehr so machen nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Wir sollen nicht einfach das tun, was in unseren Augen recht ist. Wenn jeder das tut, was gerade in seinen Augen recht ist, dann haben wir ein Problem. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Das stimmt. Viele Verbrechen werden von Menschen begangen, die davon überzeugt sind, das Richtige zu tun. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue und irgendwelche Anschläge berichtet werden in Paris, wo Dutzende von Menschen den Tod finden, weil irgendjemand sich in die Luft gesprengt hat oder da mit einer Kalaschnikow umherfeuert, dann sind diese Menschen oftmals davon überzeugt, genau das Richtige zu tun. Sie dachten in ihrem Herzen, die böse Tat wäre okay. In ihren Augen ist es gerecht und richtig. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Wir können unseren eigenen Herzen nicht trauen, weil sie verdorben und sündhaft sind. Das ist wichtig zu verstehen. Dass wir einen Maßstab brauchen für richtig und falsch, der nicht aus uns herauskommt, sondern der von außerhalb kommt. Ich habe mich diese Woche, wann war Büchertisch? Am Mittwoch, gestern, ist schon lange her. Gestern Nachmittag, mit einer Frau unterhalten, die schon lange Jahre Buddhistin ist. Und sie hat gesagt, ja, ich meditiere dann und dann kommt es von innen, dann weiß ich, was das Richtige und das Gute ist und das Schöne. Aber das ist ein Trugschluss. Die Bibel sagt, unser menschliches Herz ist böse. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen einen Maßstab von richtig und falsch, den wir nicht in uns von Natur aus haben, sondern der von Gott kommt, der uns zeigt, was richtig und falsch ist. Wir haben schon das kennengelernt, warum das so ist, dass wir einen Maßstab von außerhalb brauchen. Wir haben gesehen, wie die Sünde auf diese Welt gekommen ist, wie Satan, wie die Menschen sich dafür entschieden haben, Satan zu folgen, wie sie sich entschieden haben, Gottes Gesetz zu ignorieren und ihren eigenen Maßstab aufzustellen für richtig und falsch. Und wir haben gesehen, dass Satan den Charakter Gottes und seine Autorität angezweifelt hat, dass er die Menschen in die Rebellion gegen Gott mit hineingezogen hat. Leider haben unsere ersten Eltern auf ihn gehört und nicht auf Gott. Wir haben gesehen, dass es nicht einfach nur um die Frucht ging, sondern um die Frage, wem vertrauen wir? Welcher Autorität vertrauen wir? Wem unterstellen wir uns? Gott sagte, ess nicht davon. Und Satan sagt, ess davon, es ist okay. Adam und Eva glaubten der Lüge Satans. Und sie unterstellten sich einer falschen Autorität und entschieden sich für die Rebellion gegen Gott. Sie entschieden sich, ihre eigenen Gesetze zu machen, selber zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Und sie starben. Warum starben sie? Weil sie gesündigt haben. Es erschien ihnen völlig okay, diese Frucht zu nehmen und Gott ungehorsam zu sein. Sie gaben ihr Vertrauen zu Gott auf, dass er es wirklich gut mit ihnen meint. In allen Dingen. Die Folge, das haben wir uns angeschaut, die Folge war eine Katastrophe. Ungehorsam gegen Gott führt immer in die Katastrophe. Ohne Ausnahme. Ich sage diesen Satz nochmal, er ist wichtig. Ungehorsam gegen Gott führt immer in die Katastrophe. Ohne Ausnahme. Vielleicht ist es nicht immer sofort erkennbar und nicht sofort spürbar, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche. Zerstörte Beziehungen, Verletzungen, Schmerzen, Leid, Einsamkeit, Tod. Gott hat ein Moralgesetz und er will, dass wir uns danach richten. Er möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Und indem wir sein Gesetz befolgen, ehren wir ihn und drücken unsere Liebe zu ihm aus. Und es gibt uns wieder selbst einen Segen zurück, weil Gott uns diesen sicheren Rahmen gibt für unser Leben. Seine Gebote sollen uns beschützen vor uns selbst und vor den Konsequenzen unseres Ungehorsams. Die 10 Gebote sind zu unserem Besten gegeben. Und sie sollen uns helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Ich finde es sehr interessant, dass jedes der Gebote auch im Neuen Testament zu finden ist. Und ich möchte mit Ihnen ganz kurz die Gebote durchgehen und schauen, was sie praktisch für uns bedeuten. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, welche Priorität habe ich in meinem Leben? Habe ich andere Götter wie Arbeit, Geld, Karriere? Gott möchte ungeteilte Partnerschaft mit mir. Und die Aufforderung ist, achte Gott als die wichtigste Person in deinem Leben. Das steckt als Idee hinter dem ersten Gebot. Und verstehen wir, wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann ist es nicht ein Gebot, wo Gott jetzt sagt, ich brauche das, damit alle mich anbeten und alle nur noch mich im Fokus ihres Lebens haben, sondern er sagt, ich gebe dir das Gebot, weil du das brauchst. Denn nur wenn ich in dieser Beziehung mit Gott bin, wenn ich in dieser Partnerschaft mit Gott lebe, wenn er das Beste und den ersten Platz in meinem Leben hat, erst dann komme ich wirklich zu diesem erfüllten Leben. Und deshalb stellt er an die erste Stelle der Gebote keine anderen Götter neben mir. Weil wenn du andere Götter neben mir hast, dann wirst du nicht zu diesem wahren Leben finden, das nur ich geben kann. Das zweite Gebot, du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Gott möchte nicht, dass ich mir mein eigenes Gottesbild bastle, das mir gefällt. Gott möchte, dass wir nicht an unserer eigenen Vorstellung von ihm festhalten. Wir sollen keine Dinge anbeten, sondern den lebendigen Gott. Und was steht dahinter, hinter diesem Gebot? Nimm Gott so an, wie er sich in seinem Wort offenbart. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Auch am Mittwoch, eine ältere Frau, ich habe sie angesprochen in der Fußgängerzone und gesagt, hier ein kostenloses Buch für Sie, christliche Literatur. Und sie hat gelesen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Na, ist doch logisch, also ich muss ja was anderes essen. Und dann habe ich einen ganz kurzen Gesprächsaustausch mit ihr gehabt, Wortwechsel. Und sie sagt, ja, ich war in der Klosterschule, das reicht mir. Religion, Gott, katholische Kirche, will ich nichts mit zu tun haben. Das, was sie dort erlebt hat, hat sie gesagt, reicht ihr. Sie hat ein falsches Gottesbild. Da gab es Menschen, die sie erlebt hat, die ihr Gott auf eine Weise vorgestellt haben und vorgelebt haben, wo sie gesagt hat, wenn Gott so ist, wie die, die vorgeben, ihn zu kennen, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und so kann es manchmal sein, dass wir falsche Gottesvorstellungen haben. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen und zu schauen, wie stellt sich Gott in seinem Wort vor. Dass wir nicht durch andere Menschen irgendwie unsere Gottesvorstellung prägen lassen, sondern dass wir selbst ins Wort Gottes hineinschauen und Gott dort begegnen und sehen, so ist Gott. Ich soll keine Dinge anbeten, sondern einen lebendigen Gott. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und ich möchte es etwas erweitern. Ich glaube, vom Gedanken her ist es so, dass Gott nicht möchte, dass ich ihn für meine menschlichen Ideen missbrauche. Dass ich Ehrfurcht und Respekt vor Gott und göttlichen Dingen habe. Gott, der Herr, ist nicht irgendwie so der Papa, dem ich auf der Nase herumtanzen kann. Ich habe mal von einem jungen Mann, hat mir jemand erzählt, der sagte, ja, wenn ich mit Gott auch mal in die Kneipe gehen könnte und mal ein Bierchen trinken könnte mit dem lieben Gott. Und so, hey, ja, so ein bisschen schunkeln, ja, das ist da, mit dem Gott könnte ich was anfangen. Kein Respekt. Gott ist meilenweit von uns unterschiedlich. In seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht, in seiner Göttlichkeit. Und wir sind nur kleine, arme Sünder. So wie der Psalmist sagt, wir sind Staub, einfach nur Staub. Von daher, Gott möchte, dass ich Ehrfurcht und Respekt vor ihm habe und auch vor göttlichen Dingen. Das vierte Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Das hat jetzt nicht mehr auf die Folie draufgepasst. Interessanterweise, das vierte Gebot ist das längste Gebot von allen. Und es fängt auch etwas anders an als die anderen Gebote. Lesen Sie es mal nach, 2. Mose 20. Gott möchte mir ja jeden Tag begegnen, oder? Er möchte jeden Tag mit mir leben. Aber er hat einen ganz besonderen Tag, nämlich den 7. Tag der Woche, damit wir besondere Zeit der Ruhe, besondere Zeit der Gemeinschaft mit ihm verbringen können. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an die Menschen. Und es hilft uns, der Sabbat hilft uns, ihn besser kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, ihm mehr zu vertrauen. Und warum hat Gott ein Gebot daraus gemacht, aus diesem Geschenk? Ich glaube, weil er genau wusste, wenn er das nicht gebietet, dann werden die Menschen 24 Stunden, 7 Tage, 24 Stunden durcharbeiten. Er kennt uns, wie hektisch wir sind und dass wir uns diese Zeit der Begegnung mit Gott sonst nicht nehmen würden. Deshalb hat er gesagt, ich habe ein Geschenk für dich und ich mache ein Gebot daraus. Einmal in der Woche, alle 7 Tage, ist ein besonderer Tag. Da sollst du nicht arbeiten. Da ist der Sabbat, der Tag des Herrn deines Gottes. Gott möchte, dass wir ihn und den Sinn unseres Lebens nicht vergessen. Denn der Sabbat ist ja auch ein Gedenktag an die Schöpfung. Dieses Gebot geht ja dann weiter. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag und segnete ihn. Und wenn ich den Sabbat halte, wenn ich mich danach richte, so wie Gott es gerne haben möchte, dann werde ich an meine Wurzeln erinnert. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Es gibt da jemanden, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat. Ich bin kein Kind des Zufalls. Ich bin nicht irgendwie aus einer Ursuppe entsprungen und lebe eine gewisse Zeit auf dieser Erde und komme aus dem Nichts und gehe ins Nichts. Nein, Gott ist der Schöpfer. Und deshalb sagt er, am Sabbat denke zurück an die Schöpfung. Am Sabbat denke zurück an meine Schöpferkraft. Am Sabbat denke zurück daran, dass ich auch heute noch Schöpfer bin, dein Herz verändern kann, dass ich auch heute noch Menschen und Umstände verändern kann. Nutze den Sabbat für eine besondere Zeit mit Gott. Das 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Gott möchte, dass ich lerne, Autoritäten anzuerkennen und aus Liebe zu gehorchen. Denn die Eltern sind die ersten Autoritäten, die ich in meinem Leben habe, die mir sagen, mach das oder mach das. Achte die Person und die Stellung des anderen. Das könnte man als Prinzip hinter diesem Gebot erkennen. Das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Gott möchte, dass ich von ihm geschaffenes Leben achte. Und das Prinzip, sorge dich um das Wohl des anderen und setze dich für ihn ein. Also nicht einfach nur, okay, ich töte dich nicht, sondern wie es im Neuen Testament dann auch vertieft worden ist, dieses Gebot, setz dich für den anderen ein, setz dich für das Wohl des anderen ein, für das Leben des anderen. Verwende dich für den anderen. Das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Gott möchte, dass ich Respekt gegenüber sozialen Beziehungen habe. Und die Ehe als die wichtigste soziale Beziehung verdient besonderen Schutz. Das Prinzip oder die Aufforderung, investiere in deine Ehe. Nimm dir Zeit für deinen Ehepartner. Achtens, du sollst nicht stehlen. Gott möchte, dass wir uns keine Sorgen um unseren Besitz machen. Also wenn ich weiß, der andere bestiehlt mich nicht und ich bestehle den anderen nicht, wow. Achte das Eigentum des anderen. Und ich glaube, es bezieht sich nicht nur auf materielle Werte. Ich kann auch zum Beispiel den guten Ruf eines anderen stehlen oder zerstören. Das 9. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Gott möchte, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Fördere den guten Ruf des anderen. Und wenn ich nicht etwas Gutes über den anderen zu erzählen habe, was mache ich dann? Schweigen. Das haben Sie richtig gesagt. Genau, ich schweige. Ich sage nichts. Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Gott möchte, dass wir zufrieden sind mit dem, was er uns gegeben hat. Begehren oder auch vergleichen. Oh, hätte ich doch, oh, mein Nachbar hat so ein tolles Auto. Wenn ich doch auch nur arm, wahrscheinlich muss ich mehr arbeiten, damit ich mir mehr leisten kann. Meine Mitschülerin, die hat die Jeans von, was weiß ich, keine Ahnung. Von dieser Marke. Und oh, hätte ich doch auch nur. Vergleichen und begehren, was der andere hat, bringt immer Dunkelheit in mein Leben hinein. Sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat und gönne dem anderen das Gute. Und wenn ich dem anderen das Gute gönne, dann bringt es auch mir wieder etwas, weil ich dann zufriedener werde. Weil ich dann sage, wow, ich freue mich mit dir. Es geschieht dir recht, dass es dir so gut geht. Wunderbar. Gott segne dich weiterhin. Die Wirkung der Gebote Gottes, wenn ich mich danach richte, sind durch und durch positiv. Hier in Psalm 19, Vers 8 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es macht glücklich und froh. Nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, können wir das unterstreichen. Es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Möchten Sie klug sein? Wer möchte klug sein? Okay, das ist ungefähr die Hälfte. Also, wenn ich klug sein möchte und bisher vielleicht so in den Tag hineingelebt habe, dann sind die Gebote Gottes für mich eine neue Offenbarung. Ich sage, wow, wenn ich mich danach richte, dann wird mein Leben sich weiter entfalten, so wie eine wunderschöne Blume hier, wie diese Sonnenblumen hier vorne, die aufwachsen und sich öffnen und sich der Sonne zuwenden und wir können es genießen und sagen, wow, wie wunderschön. Genau so möchte Gott unser Leben zur Entfaltung, zur Blüte bringen. Jesus sagt in Jesaja 48, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Das ist die Absicht Gottes mit seinem Gesetz. Er liebt uns und er will unser Glück, deshalb hat er uns seine Gebote gegeben. Jesus hat es ganz klar gemacht, wie er zu den Geboten Gottes steht. Wir lesen das im Neuen Testament, wo Jesus sagt, meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und das, was Gott durch die Propheten gesagt hat, aufzuheben. Im Gegenteil, ich werde beides voll zur Geltung bringen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Wenn jemand auch nur den geringsten Befehl Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes Reich keine Rolle spielen. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird im Reich Gottes viel bedeuten. Gleichzeitig, und das ist wichtig, gleichzeitig hat Jesus aber auch gezeigt, dass es ihm nicht einfach um den Buchstaben des Gesetzes geht, sondern dass es ihm um die innere Einstellung geht. dass es nicht einfach darum geht, jetzt einen Regelkatalog abzuarbeiten und sagen, ja, okay, das ist jetzt das Gebot, ich halte mich jetzt halt daran, sondern es geht um eine innere Einstellung. Und da möchte ich gerne diesen Text mit Ihnen zusammen aufschlagen aus der Bergpredigt. Und wir haben hier wieder Bibeln für Sie. Wenn jemand eine Bibel haben möchte und gerne mit aufschlagen möchte, vielleicht dort hinten. Dankeschön. Im Matthäusevangelium, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, auf der Seite, in dieser Bibelausgabe auf der Seite 995. Matthäus Kapitel 5 und dort lese ich Vers 21 und 22 und Vers 27 und 28. Matthäus 5, 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt du nah, der wird, Augenblick, Raka, du Nichtsnutz, du Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und dann Vers 27 und 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Bis dahin. Also wann hat man getötet? Wann hat man die Ehe gebrochen? Verstehen wir, Jesus radikalisiert hier die Gebote beziehungsweise führt sie zu einer tieferen Dimension und erklärt den Menschen, dass es nicht einfach um den Buchstaben geht, sondern dass es um Beziehungen geht, die von Liebe geprägt sind. Beziehungen zu unserem Schöpfergott und Beziehungen von Mensch zu Mensch. Dass sich die Gebote nicht als äußere Regelung betrachten soll, sondern als einen inneren Ratgeber, den ich aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen befolge. Jesus wurde gefragt, was das größte Gebot sei. Und er antwortete, es ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Hier können wir das lesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, die ersten vier Gebote, die wir uns angeschaut haben, haben mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Die restlichen sechs zeigen, wie ich meinen Nächsten lieben kann. Und von daher sagt er, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Darin hängt das ganze Gebot. Das ist das Fundament, das ist die Basis. Oder man kann sich das so vorstellen wie bei einer Tür. Ich habe jetzt hier leider keine Tür, um das zu demonstrieren. Aber Sie können sich das vorstellen. Eine Tür hat erst dann Sinn, wenn sie genau in die Türöffnung passt, zum Ersten. Zum Zweiten, wenn sie in den Türangeln hängt. Weil was passiert, wenn ich die Tür nicht in den Türangeln gehängt habe? Dann versuche ich die Tür zu öffnen und sie fällt hin. Sie kann sich nicht drehen, sie kann sich nicht bewegen, sie erfüllt niemals ihren Zweck. Und so sagt Jesus, ist das Gesetz, die Gebote wie eine Tür, die in diesen Angeln, in diesen beiden Angeln hängt, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Und erst wenn das darin die zehn Gebote in meinem Leben verankert sind, erst dann erfüllen die Gebote wirklich ihren Zweck. Wenn ich sie nur als Regeln beachte und sehe, die mein Leben irgendwie einschränkt, dann bringen mir die Gebote überhaupt nichts. Die Liebe ist das Entscheidende. Deshalb sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Die 10 Gebote machen deutlich, was wirklich an der ersten Stelle meines Lebens steht. Jesus oder ich selbst und die Sünde, die eine Übertretung des Gesetzes ist. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, da ist ein Ehepaar, Mann und Frau. Und jetzt lernt der Mann eine andere Frau kennen und sagt zu seiner Ehefrau, Schatz, ich muss dir etwas sagen. Weißt du, ich liebe dich wirklich. Ich hab dich so lieb. Und ich bin so froh, dass du meine Frau bist. Ich liebe dich. Allerdings gibt es da auch noch eine andere Frau. Und ich möchte mich mit meiner Freundin ab und zu mal treffen. Einmal pro Woche. Den Rest der Zeit widme ich ganz dir. Ich liebe dich. Liebt er seine Frau wirklich? Bestimmt nicht. Mit Sicherheit nicht. Er liebt eigentlich nur sich selbst. Entweder sie hat sein ganzes Herz oder gar nichts. Er kann so oft sagen, wie er will, ich liebe dich, ich liebe dich, ist eine Lüge. Und genauso ist es in unserer Beziehung, in meiner Beziehung zu Jesus. Wenn ich ihn liebe, dann will ich nach dem leben, was er gesagt hat, wie er seinen Willen offenbart hat. Dann will ich nach seinen Vorstellungen leben und nicht versuchen, irgendwelche Ausreden zu finden, sagen, ja, das eine Gebot, das vierte Gebot, Sabbat, Ruhetag, gibt es da nicht irgendwie so Sondergenehmigungen für mich, Ausnahmeregelungen? Ich weiß, ja, ich war Prediger in Nordrhein-Westfalen und dort hatten wir ein Gemeindeglied, er war etwas behindert und hatte keine Arbeit. Und dann rief der Sachbearbeiter vom Arbeitsamt bei mir an. Und sagte, ja, Sie sind der Pastor von dem und dem und hallo und ja. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, der so und so, der könnte arbeiten, aber er muss samstags auch arbeiten. Können Sie nicht ihm irgendwie eine Erklärung schreiben, dass er da nicht, ist es möglich, dass er davon befreit ist, den Samstag als Ruhetag zu halten? Und ich habe ihm erklärt, das steht gar nicht in meiner Macht, sondern das ist eine Frage des Gewissens. Und in dem Rahmen, wie wir es jetzt gesagt haben, ist es eine Frage der Beziehung. Ist mir Jesus wirklich so wichtig? Liebe ich ihn wirklich? Dann werde ich seine Gebote halten. Dann will ich ihm ganz gehören. Dann will ich seinen Willen tun. Hier heißt es, wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagte auch, du sollst nicht töten. Wenn du also jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Lange Zeit habe ich über diesen Text gerätselt und gesagt, das ist doch irgendwie ist es unlogisch. Also wenn ich jetzt jemanden töte, aber keinen Ehebruch begehe, warum habe ich dann das ganze Gesetz gebrochen? Der christliche Kommentator Lenski hat es so formuliert. Das Gesetz besteht nicht aus 10 Bowlingkeulen, wo eine umgeworfen werden kann und alle anderen bleiben stehen. Das Gesetz ist eine Einheit, bestehend aus Liebe. Wenn man es an einer Stelle verletzt, wird die Liebe verletzt, und zwar als Ganzes. Verstehen wir? Wenn ich ein Gebot Gottes einfach ignoriere, und für mich entscheide, nicht danach leben zu wollen mein Leben nicht danach zu richten, dann werde ich dann von der Liebe zu Gott motiviert? Also wenn Gott sagt, das sind meine Gebote, das sind meine Maßstäbe, das ist mein Schutzzaun, den ich um dein Leben gezogen habe, damit es dir gut geht, und ich dann sage, also das fünfte Gebot, da habe ich ein bisschen Probleme mit, das will ich nicht. Entspringt das dann meiner Liebe zu Gott? Oder wenn ich sage, welches ist es jetzt, muss ich überlegen, das ist ganz gut, kann man sich merken, Test, Töten, Ehe brechen, stehlen wollte ich. Also das ist das achte Gebot, genau. Stehlen, also wenn Gott sagt, stehl nicht, nimm niemandem etwas weg, was nicht dir gehört, und ich sage, das gefällt mir jetzt gerade und das ist jetzt gerade ein günstiger Augenblick und es sieht jetzt gar keiner und ich richte mich jetzt nicht danach. Entspringt das dann meiner Liebe zu Gott und meiner Liebe zu meinem Mitmenschen? Verstehen wir, die Folie, die wir vorhin gesehen haben, wo wir gesehen haben, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist die Grundlage, um das Gesetz zu erfüllen. Und deshalb sagt das Wort Gottes hier im Jakobusbrief, wenn du ein Gebot übertrittst, ist das so, als würdest du das ganze Gesetz zerbrechen, weil du nämlich das Prinzip der Liebe verletzt, auf das das Gesetz Gottes aufgebaut ist. Richtig verstanden ist das Gesetz etwas wunderbar Befreiendes. So wie wir hier das im Jakobusbrief gelesen haben. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der Text in 1. Johannes 5, Vers 3 sinnvoll. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn ich diesen Bibeltext jemand sage, der Gott nicht kennt und der Gott nicht liebt, der wird sagen, bitte, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Natürlich sind die schwer. Und es macht mir überhaupt keine Freude, mich nach den Geboten Gottes zu richten. Warum reagiert er so? Weil er Gott nicht liebt. Weil er Gott nicht kennt. Um eine Person lieben zu können, egal ob es Gott ist oder ein Mensch, brauche ich eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Wenn ich diese Beziehung zu Gott habe, wenn ich ihn kenne, wenn ich weiß, was er für mich getan hat, dass er es gut mit mir meint, wie sehr er mich liebt, dann will ich auf diese Liebe antworten. Dann bin ich von innen motiviert, seine Gebote zu halten. Dann ist es einfach, mein Gehorsam, einfach ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm, dass ich sage, Herr, du hast alles für mich gegeben und jetzt sagst du mir das in deinen Geboten und ich bin davon überzeugt, dass genau das mir zum Besten dient und ich will das gerne tun, um dich zu ehren, um dir Danke zu sagen, um dich zu verherrlichen durch mein Leben. Gott hatte nie die Absicht, wie das heute manche Menschen darstellen, Gott hatte nie die Absicht, uns durch seine Gebote irgendwie eine Last aufzulegen oder unser Glück einzuschränken. Ganz im Gegenteil. Gott gab uns seine Gebote, damit sie eine Schutzmauer sind, ein Schutzschild gegen Sorgen und Schuld, damit unsere Freiheit und Sicherheit gewährleistet sind. Leider gibt es gerade in christlichen Kreisen viel Verwirrung über das Thema des Gesetzes Gottes. Viele behaupten, es sei nur den Juden gegeben worden am Berg Sinai. Andere sagen, wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind jetzt unter der Gnade. Und sie wollen damit zum Ausdruck bringen, dass die 10 Gebote heute für Christen keine Bedeutung mehr haben. Und ich denke, dass durch das, was wir bisher gesehen haben, durch das, was wir bisher besprochen haben, dass dadurch deutlich wurde, dass diese Aussagen keine biblische Grundlage haben. Aber schauen wir uns noch 2 Texte dazu an. Prediger 12, Vers 13. Zu guter Letzt, lasst uns das Wichtigste von allem hören. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Juden. Steht da nicht. Das gilt für jeden Menschen. Der weise König Salomo, der als der weiseste Mensch bezeichnet, der jemals gelebt hat, kommt zu diesem Schluss, am Schluss seines Buches Prediger, zu dieser Aussage. Das ist zusammengefasst das Wichtigste von allem. Und hier heißt es eben nicht, das gilt für alle Juden, sondern es gilt für alle Menschen, egal ob Jude oder Moslem oder Christ oder was auch immer. Seine Gebote gelten für alle Menschen, für alle. Keiner ist davon ausgenommen. Gott hat seine Gebote nicht nur den Juden gegeben, sondern allen Menschen. Sind Sie ein Mensch? Ich will jetzt nicht wieder die Handzeichen sehen, sonst sind sich vielleicht manche nicht sicher. Nein, natürlich. Wenn Sie ein Mensch sind, dann sind die Gebote Gottes auch für Sie da. Und es ist etwas Wunderbares, es ist etwas Freudiges. Das ist der Text, auf den sich viele beziehen und damit sagen wollen, das Gesetz Gottes ist für uns nicht mehr bindend. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Heißt das, wenn ich unter der Gnade bin, dass ich dann einen Freibrief habe, andere zu töten? Gib mir die Gnade die Erlaubnis zum Stehlen? Hält mir die Gnade den Rücken frei zum Lügen? Kann ich aus Gnade den siebten Tag, den Sabbat, brechen? Natürlich nicht. Das ist damit gar nicht gemeint. Denn ich bin dann nicht in der Liebe. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn Paulus hier schreibt, dass wir unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz sind, dann bezieht er das auf den Weg der Erlösung. Wir werden aus Gnade gerettet und nicht durch das Gesetz. Das war niemals die Absicht Gottes, uns durch das Gesetz zu retten. Kein Mensch kann sich durch das Halten der Gebote den Himmel verdienen. Niemals. Das haben wir gestern gesehen. Schlagen wir auf Römer 3, Vers 20 bis 24 und Vers 31 auf der Seite 1177 in dieser Bibelausgabe. 1177, Römer Kapitel 3. Vers 20 bis 24. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, im Griechischen steht da, geschenkweise gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann in Vers 31, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Nicht das Gesetz bringt uns in den Himmel, sondern Gottes unverdiente Gnade. Wenn ich sein Gnadenangebot annehme, dann, wenn ich ein Kind Gottes werde, dann will ich gerne seinen Willen tun. Das Gesetz, sagt hier das Wort Gottes, das Gesetz ist wie ein Spiegel, der mir zeigt, dass ich schmutzig bin und dass ich mich waschen sollte. Das Gesetz zeigt mir den Schmutz in meinem Leben und macht mir deutlich, dass ich Reinigung brauche. Ich weiß nicht, wie. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Spiegel und entdecken in Ihrem Gesicht, in Ihrem Spiegelbild, da ist ja ein schwarzer Fleck, ein Kohle, ganz schwarz im Gesicht oder Ruß oder vielleicht irgendein Fett, ein Schwarz. Was machen Sie dann? Ich könnte hergehen und sagen, du böser Spiegel, was soll das? Und ich hole einen Hammer raus und zerschmettere den Spiegel. Jetzt habe ich Ruhe. Ist dadurch der Fleck weg? Ist dadurch der Schmutz in meinem Gesicht beseitigt? Nein, ich sehe ihn nur nicht mehr. Und keiner kommt auch auf die Idee und sagt, oh, der Spiegel zeigt mir, dass ich da schmutzig bin. Und dann nimmt er den Spiegel von der Wand und versucht mit dem Spiegel den Schmutz wegzubekommen. Nein, das ist gar nicht der Zweck des Spiegels. Der Zweck des Spiegels ist, zu sehen, ob ich Reinigung nötig habe. Und wenn ich Reinigung nötig habe, ist mir gar nicht aufgefallen, dann werde ich mich waschen. Und dann kann ich den Schmutz entfernen. Genauso wie der Spiegel mich eben nicht von meinem Schmutz reinigt, so kann auch das Gesetz mich nicht von meiner Sünde reinigen. Nur bei Jesus und durch Jesus werden wir von unserer Schuld befreit. Diesen Text haben wir gestern auch schon gelesen. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Männer und Frauen wurden zu allen Zeiten durch den Glauben an Gottes Gnade gerecht. Zu allen Zeiten. Der Glaube ist diese vertrauensvolle Antwort auf das Angebot Gottes, wo dankbare Männer und Frauen sagen, dieses Angebot der Erlösung möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass meine Sünden vergeben werden. Und dann eine Reaktion der Dankbarkeit in ihrem Herzen ausgelöst wird, wo sie sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich möchte für dich leben, ich möchte mit dir leben. Das heißt, die Tatsache, dass wir durch Gnade gerettet werden, führt niemals dazu, dem Gesetz gegenüber gleichgültig zu sein. Ganz im Gegenteil. Weil ich ein Kind Gottes geworden bin, möchte ich gerne durch seine Kraft seine Gebote halten. Hier noch ein Text aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht bei ihm zu finden. Doch wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. Kann man es noch deutlicher sagen? Christus als unseren Retter anzunehmen, bedeutet, seine Vergebung anzunehmen und auch gleichzeitig seine Kraft zu bekommen, durch die wir seine Gebote halten können. Die Gebote werden sozusagen die Norm für unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Wir lassen es zu, dass er seine Gebote in unser Herz, in unser Denken hineinschreibt, so wie er damals mit seinem Finger die Gebote auf die Steintafeln geschrieben hat. Das ist die Verheißung für jeden, der mit seinem ganzen Leben auf die Liebe Gottes antwortet. Hier heißt es, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Verstehen wir, wenn Gottes Gesetz das Zentrum unserer Wünsche ist, das Zentrum unserer Entscheidungen, das Zentrum unserer Gewohnheiten geworden ist, dann sind wir frei von dem Gefühl der Einschränkung. Dann haben wir von innen heraus diesen Wunsch, genau das zu tun, was Gott möchte. Und dann können wir mit David einstimmen, wenn er hier sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es macht glücklich und froh, auf seine Gebote kann man sich verlassen, sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Es ist sehr spannend zu sehen, dass die biblische Prophetie zeigt, dass es kurz vor der Wiederkunft von Jesus, dass es dort eine Gruppe von Menschen geben wird, die sich nicht an die Werte der Welt ohne Gott anpassen. Dass es dort eine Gruppe geben wird, die so leben, wie es Gott gefällt. Sie folgen nicht einfach den Meinungen der Menschen, sondern sie halten die Gebote Gottes. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir hier, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wie beschreibt die Bibel das Volk Gottes der Endzeit? Sie sind standhaft und bleiben Gott treu. Sie lieben Jesus, das heißt, sie haben den Glauben an Jesus, sie sind durch Gnade erlöst und sie halten die Gebote. In der Endzeit wird Gott eine Gruppe von Menschen haben, die sagen werden, Christi Liebe ist unser Beweggrund, ihm zu dienen und alle seine Gebote zu halten. Das heißt, wenn Sie nach einer Gemeinde Ausschau halten, nach der Gemeinde Gottes in dieser Zeit, in der Endzeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, dann müssen Sie nach einer Gemeinde Ausschau halten, die sagt, Jesus ist im Zentrum. Wir bleiben Gott treu, komme, was wolle. Jesus steht im Zentrum, sein Glaube, seine Erlösung, seine Gnade. Und weil er uns erlöst hat, und weil er im Zentrum unseres Lebens steht, wollen wir seine Gebote halten, und zwar alle seine Gebote. Ich möchte mit einer wahren Geschichte schließen. Kim, so heißt die Frau, war wie elektrisiert. Ihr Ehemann hatte in der Lotterie des Staates Ohio gewonnen, zum zweiten Mal. Über 1 Million Dollar. Unfassbar. Rein statistisch gesehen, undenkbar. Zweimal hat er gewonnen, über 1 Million Dollar. Jetzt waren sie Millionäre. Wunderbar, oder? Das Problem war nur, Kim hatte einen Liebhaber neben ihrem Ehemann. Und sie wollte zwar das Geld, aber nicht ihren Ehemann. Und sie beschloss deshalb, sie würde ihren Mann einfach beseitigen lassen. Als sie den Mord an ihrem Ehemann am Telefon mit dem Killer in Mafia-Stil organisierte, lauschte ihr 21-jähriger Sohn in der Küche dem Komplott. Sie wusste es nicht, dass er zugehört hatte. Der Sohn erzählte es dem Vater, was die Mutter mit ihrem und einem Liebhaber, dass die Mutter einen Liebhaber hat und was sie plant. Und der Vater ging zur Polizei und man stellte ihr eine Falle. Ein Polizist sollte das Geld entgegennehmen und als sie zur Bezahlung erschien, wurde sie verhaftet und kam ins Gefängnis. Sie war wütend, sie war verbittert, weil man sie gefasst hatte. Über 6 Monate lang besuchte der Ehemann sie viele Male. Er liebte sie noch immer, er brachte ihr Blumen mit, er brachte ihr Geschenke ins Gefängnis. Ihr Mann gab nie auf. Die Tatsache ist, dass er alle Anklagen gegen sie widerrief. Und mit dem Lotteriegewinn bezahlte er ihre Kaution. Kim schluchzte. Sie wurde auf Kaution freigelassen und warf ihre Arme um ihren Ehemann. Sie war von Freude erfüllt. Du hast mich freigekauft obwohl ich das Gefängnis verdient habe, ich habe es verdient, im Gefängnis zu sitzen, ich habe es verdient, mein Leben im Gefängnis zu verbringen und du hast mich freigemacht, du hast mich freigekauft. Ich werde dich für immer lieben, sagte sie ihrem Mann. Ich und du, wir wurden freigekauft, obwohl wir den Tod verdient haben. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle als Sünder sind wir alle zum Sterben verurteilt. Und Jesus hat mich und dich am Kreuz freigekauft. Am Kreuz sagte er, es ist vollbracht. Meine Erlösung wurde vollkommen bezahlt. Am Kreuz findet Gnade und Vergebung finden sich dort zusammen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe sind am Kreuz miteinander versöhnt. Ihm soll mein ganzes Leben gehören. Seine Liebe führt mich dahin, ihm gerne gehorsam sein zu wollen, ihm zu dienen. Seine Liebe führt mich dahin zu sagen, Herr, schreibe dein Gesetz in mein Herz, damit ich es liebe von ganzem Herzen, dass ich es von ganzem Herzen befolgen möchte. Gibt es eine Sünde in deinem Leben, vor der du bisher davongelaufen bist? Siehst du dein Versagen und bist entmutigt, weil du immer wieder das Gesetz Gottes übertrittst? Der Gott der Vergebung lädt dich ein, ihm zu gehorchen. Der Gott, der dich einlädt, ihm zu gehorchen, schenkt dir auch die Kraft dazu und macht aus dir eine neue Person. Wir werden am Sabbatvormittag im Gottesdienst dieses Thema behandeln, übermorgen. Merken. Sabbat, Samstag, Vormittag hier im Gottesdienst werden wir über dieses Thema sprechen. Jesu Erlösungstat fand für dich und für mich statt. Sie fand statt, weil Gott ein großer, unendlicher und nicht zu begreifender Gott ist, der uns unendlich liebt. Gibt es etwas Großartigeres, was Gott für dich tun könnte, als sein Leben für dich zur Rettung zu geben? Ich meine, vielleicht sagen wir, ja, hättest du vielleicht das noch machen können, lieber Gott, und hättest du das? Nein, ich glaube, mehr konnte Gott nicht geben. Er hat den ganzen Himmel für uns ausgeschüttet, damit wir gerettet werden können. Mehr konnte er nicht geben. Er hat alles gegeben für uns. Ausgestreckt am Kreuz teilte er dem ganzen Universum seine Gedanken über dich mit, wie sehr er dich liebt. In dem Lied, das wir gleich hören, heißt es, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort. Sie brachte ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Jesus möchte dein Freund. Er möchte dein Erlöser sein. Er möchte der Herr deines Lebens sein. Er will, dass du Hoffnung findest. Ja, Jesus teilte dem Universum mit, was er über dich dachte. Was möchtest du heute dem Universum mitteilen, was du über ihn denkst? Wenn wir jetzt das Lied hören, dann lade ich jeden ein dazu, Jesus das Herz zu öffnen und ihn zu bitten, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mich, ich möchte dich annehmen, ich möchte das, was du für mich getan hast, gerne erleben und ich möchte so gerne dir von Herzen gehorsam sein. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Unser Gott im Himmel, unser Schöpfer Gott, du bist so ein genialer Herr, ein liebender Vater, ein guter Freund, Erlöser. Herr, du hast alles für uns gegeben, weil du uns liebst. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann merken wir, wir haben nichts getan dafür, dass du uns liebst. Wir haben nichts vorzuweisen, das uns in irgendeiner Form vor dir liebenswürdiger machen würde. Wir sehen nur unsere Schuld, unser Versagen. Wir sehen unser sündiges Herz, unsere Begierden, unser Versagen, Herr. Und kommen, so wie wir sind, zu dir. Und ich danke dir, wir danken dir, Herr, dass bei dir viel Vergebung ist, dass bei dir Gnade ist in Fülle und dass bei dir jeder, der es gerne möchte, Vergebung und Annahme findet. Hab Dank dafür, Herr. Und ich bitte dich, hilf, dass wir auf deine Liebe reagieren können. Du hast, Herr Jesus, als du am Kreuz hingst, hast du dem ganzen Universum gezeigt, was du von jedem von uns denkst, wie sehr du ihn liebst, welche Sehnsucht du nach jedem Einzelnen hast. Und hilf uns, Herr, dem ganzen Universum zu sagen, was wir von dir halten, wie sehr wir dich lieben. Entzünde diese Liebe in unserem Herzen, so wie du alles gegeben hast, möchten wir dir auch alles geben. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gebote, Herr, dass du uns dadurch klug und weise machen möchtest, dass du uns dadurch beschützt, dass wir dadurch einen so verlässlichen Rahmen für unser Leben, für unsere Beziehung zu dir und unsere Beziehung zu unserem Nächsten, für unsere Mitmenschen haben, dass du unser Leben dadurch reich und weit machst. Und wir möchten dir gerne von Herzen gehorsam sein. Bitte segne jeden Einzelnen, Herr. Hab Dank dafür. Amen.